Stell dir vor, du hast da diesen einen echt super klugen Praktikanten. Also jemanden, der wirklich jedes Fachbuch der Welt gelesen hat. Du stellst ihm eine Frage, er rennt aus dem Raum, kommt gefühlt 2 Sekunden später zurück und plappert direkt eine Antwort raus. Oft brillant, aber manchmal auch komplett erfunden, einfach weil er dich halt beeindrucken will. Aber hey, er ist verdammt schnell.
Und genau dieses Tempo ist es ja auch, was uns bei den ganzen aktuellen KI-Tools so berauscht. Das fühlt sich halt an wie Magie. Aber du würdest diesen blitzschnellen Praktikanten niemals, also wirklich unter gar keinen Umständen, unkontrolliert die Schlüssel zu deiner Produktionsdatenbank geben, oder? Du würdest ihn nicht deine strategischen Personalentscheidungen fällen lassen, nur weil er halt schnell tippen kann.
Nee, absolut nicht. Das wäre ja das totale Chaos. Aber genau an dieser Schwelle stehen wir heute in der Technologie. Wir bewegen uns quasi weg von diesen einzelnen, übereifrigen Praktikanten, also diesen simplen Chatbots, hin zu was viel, viel Mächtigerem. Es geht heute darum, wie es ist, wenn du plötzlich ein komplettes, orchestriertes Expertenteam managst, das direkten Zugriff auf deine Systeme hat. Willkommen zu unserer ausführlichen Analyse. Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben echt einen mega spannenden Stapel an Quellen vor uns.
Oh ja, wir haben da diesen extrem detaillierten Blogpost und auch tiefe Entwickler-Chat-Protokolle von Rob van Linder.
Genau. Und unsere Mission für dich heute lautet: Okay, lass uns das mal entpacken. Wir wollen herausfinden, wie die tatsächliche Zukunft der Arbeit mit KI aussieht. Und das Zauberwort, über das wir hier reden, heißt Agentic Swarms.
Richtig, KI-Schwärme. Es ist eben ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt einem Chatbot mal kurz eine E-Mail zum Korrigieren gebe oder ob da ein Schwarm aus spezialisierten KI-Agenten im Hintergrund ein komplettes Betriebssystem steuert, dieses sogenannte FlowOS.
FlowOS, genau.
Wir sprechen hier über Systeme, die lesen selbstständig Datenbanken aus, die bewerten den Fortschritt von ganzen Teams und schlagen dann strategische Kurswechsel vor. Das ist halt echte Handlungsfähigkeit.
Und die zentrale Frage aus unseren Quellen ist eigentlich, wie verhindern wir, dass diese Schwärme unsere Infrastruktur komplett in die Luft jagen?
Ja, das habe ich mich beim Lesen auch gefragt. Lass uns da direkt mal in die Architektur einsteigen. Ich bin in den Quellen nämlich über so ein paar Begriffe gestolpert. Rob von Linder nennt das FlowOS ein Headless OS at the Edge.
Also ein Betriebssystem ohne klassische Oberfläche, das irgendwie am Rand läuft. Also at the Edge. Und er nutzt dafür Cloudflare Workers. Das Ergebnis für den Nutzer ist schon krass. Du stellst eine Frage und nach unfassbaren 50 Millisekunden sagt das System: Okay, verstanden, ich kümmere mich drum. Kein Ladesymbol, gar nichts.
Ja, die Reaktionszeit ist absurd schnell.
Aber dann, und das hat mich echt stutzig gemacht, im Hintergrund rattert dieser KI-Schwarm asynchron weiter und braucht teilweise satte 30 Sekunden für die eigentliche Analyse. Warum macht man so einen enormen Aufwand für eine scheinbare Verzögerung?
Ah, okay.
Man hat als Nutzer also dieses sichere Gefühl, das System ist nicht abgestürzt.
Exakt. Aber diese 30 Sekunden im Hintergrund, das ist halt überhaupt keine technische Schwäche. Die Quellen nennen das Governance in Action, also quasi gelebtes Regelwerk.
Da muss ich aber wirklich mal einhaken. 30 Sekunden. Ich meine, denk mal an dein eigenes Verhalten im Netz. Wenn ein Video länger als 2 Sekunden lädt, sind wir doch alle weg. Wenn du heute ChatGPT was fragst, willst du, dass die Buchstaben sofort losrattern? Sind 30 Sekunden für so ein Enterprise-Tool heute nicht eine gefühlte Ewigkeit? Warum lässt man nicht einfach das Modell direkt antworten?
Naja, hast du mal ein sogenanntes Vanilla-Modell, also so ein völlig unkonditioniertes Basismodell wie Claude oder GPT gebeten, dir sofort komplexe Unternehmensdaten zu analysieren?
Ja, habe ich. Und das klingt dann meistens auch wahnsinnig überzeugend, bis du halt merkst, okay, der hat die Hälfte der Zahlen einfach logisch passend erfunden.
Richtig. Und die Quellen haben dazu einen Satz, der das ganze Dilemma der KI-Branche eigentlich perfekt zusammenfasst. Da steht: 30 Sekunden fundierte Wahrheit sind besser als 2 Sekunden selbstbewusste Halluzinationen.
Oh, der ist gut.
Ja, oder? In so einem Vanilla-Zustand, also ohne diese strengen Regeln, will die KI halt einfach nur den Text vervollständigen. Es gab da diese Logs von Van Linder, wo er ein unreguliertes Modell in 2 Sekunden antworten lässt. Und weißt du, was passiert? Das Modell erfindet einfach 8 Agentennamen, die überhaupt nicht existieren, nur weil es im Kontext plausibel klang.
Krass. Das System lügt also quasi lieber, als zuzugeben, dass es noch rechnen muss?
Genau das. Und das verhindern eben diese 30 Sekunden asynchrone Verarbeitung. Lass uns mal aufdröseln, was da physisch eigentlich abgeht. Das ist ja kein Ladebalken. In den ersten 2 Sekunden wacht ein ganz spezifischer KI-Agent auf und liest erstmal seine sogenannte Verfassung. Dann verbringt er 3 Sekunden nur damit, seine eigene digitale Identität zu validieren. Und jetzt kommt das Wichtige, in den nächsten 10 Sekunden feuert er etwa 22 reale SQL-Datenbankabfragen ab.
Warte mal, echt? Der Agent baut selbstständig Datenbankabfragen. Der schaut also nicht in irgendein vortrainiertes Gedächtnis, sondern zapft die Live-Datenbanken an?
Ja, der verifiziert den aktuellen Zustand der Welt. Der zieht sich Live-Daten aus dem Projektmanagement, aus den Ticketsystemen, aus dem Code. Und erst wenn er diese harten Fakten gesammelt hat, nutzt er die restlichen Sekunden, um die Analyse zu generieren, Risiken abzuwägen und dann eine wirklich sichere Antwort zu formulieren.
Okay, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Er recherchiert richtig. Aber ganz ehrlich, wenn so ein KI-Agent selbstständig 22 SQL-Queries in meiner Firmendatenbank ausführt, da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Was hält ihn denn davon ab, aus Versehen die Kundendaten zu löschen oder irgendwelche Adminrechte zu überschreiben?
Ja, das ist die Kernfrage für absolut jeden IT-Sicherheitschef. Und hier kommt von Lindas konzeptioneller Ansatz ins Spiel. Er nennt das Org-DNA. Die Grundprämisse ist eigentlich ziemlich humorvoll, aber er meint das todernst. Behandle eine künstliche Intelligenz wie ein hochintelligentes 5-jähriges Kind.
Ein 5-jähriges Kind mit Zugang zu Firmendaten? Das beruhigt mich jetzt nicht unbedingt.
Naja, ein 5-jähriges Wunderkind. Eins, das jede Programmiersprache kann und alle Managementbücher auswendig kennt. Aber, und das ist der Punkt, es hat absolut null intrinsisches Gefühl für Verantwortung oder Kontext oder was die Konsequenzen seines Handelns sind.
Okay, verstehe.
Wenn du so einem Kind eine Aufgabe gibst, darfst du halt keine philosophischen Spielräume lassen. Da brauchst du absolute Klarheit.
Das leuchtet ein. In der Softwareentwicklung würde man das Leitplanken nennen. Ich habe in den Protokollen auch gesehen, dass Van Linder dafür so ein Prinzip nutzt, das er ELI5 nennt. Also Explain like I'm 5. Erkläre es mir, als wäre ich 5. Die Anweisungen für die Agenten sind fast schon absurde metaphorische Rollenbilder. Da gibt es einen Agenten namens Flow Guardian, der über den Workflow wacht und dessen feste Regel ist, du bist ein Rauchmelder, kein Feuerwehrmann.
Das ist ein fantastisches Beispiel.
Finde ich auch. Und der Report Agent, der die Berichte schreibt, bekommt als Anweisungen, du bist ein Journalist, kein Spin-Doktor. Oder der Discovery Agent, du bist ein Torwächter, kein Wissenschaftler. Für uns Menschen ist das herrlich eingängig. Aber wie interpretiert eine Maschine so eine Metapher? Versteht ein Algorithmus überhaupt, was ein Rauchmelder ist?
Das ist eben das Faszinierende an diesen großen Sprachmodellen. Die verstehen Worte durch ihre semantische Nähe zu anderen Konzepten. Wenn du das Wort Feuerwehrmann benutzt, aktiviert das in diesem neuronalen Netz direkt Konzepte wie eingreifen, retten, aktiv verändern, löschen.
Ah, okay.
Wenn du stattdessen aber Rauchmelder als Systemprompt definierst, dann schränkst du den mathematischen Raum der KI extrem ein. Ein Rauchmelder beobachtet nur, analysiert Partikel in der Luft und schlägt Alarm. Er greift halt niemals aktiv ins Geschehen ein. Durch diese kindlich simplen Metaphern zwingst du die KI in ein extrem enges, sicheres Verhaltensmuster.
Das ergibt absolut Sinn. Und all diese Metaphern, diese ganzen Identitäten, die werden laut den Quellen über das sogenannte ACP, das Agent Communication Protocol, gesteuert. Als ich das im Text gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt kommt gleich so eine Erklärung über eine gigantische Architektur mit tausenden Zeilen Code. Aber in der Realität ist dieses ACP ein einziges Google Drive-Dokument.
Ja, eine einfache Textdatei in der Cloud.
Da bin ich ehrlich gesagt extrem skeptisch. Wir reden hier über Enterprise-Software, die kritische Geschäftsdaten analysieren. Große Firmen bauen dafür normalerweise massive, komplexe Kontrollsysteme. Ein Google-Doc klingt für mich nicht nach Agilität, sondern einfach nur hemdsärmelig und, naja, extrem fragil. Was passiert denn, wenn da jemand versehentlich einen Absatz rauslöscht?
Deine Skepsis ist da völlig berechtigt. Für jeden Compliance-Beauftragten klingt das im ersten Moment nach dem absoluten Albtraum. Aber wir müssen uns den Mechanismus dahinter ansehen. Dieses Dokument ist ja nicht einfach nur Text, den die KI mal so überfliegt. Das wird bei absolut jedem Startvorgang als zwingendes System prompt geparst.
Okay, also es wird quasi maschinell eingelesen und angewendet.
Ganz genau. Es ist die Verfassung dieser digitalen Gesellschaft. Ohne diese Datei, also ohne seine Identität und seine Grenzen gelesen zu haben, verweigert der Agent schlichtweg den Dienst.
Kein Ausweis, keine Berechtigung, keine Aktion.
Exakt so ist es. Und warum nimmt man ein zentrales Dokument? Weil Bürokratie in Unternehmen oft aus Misstrauen und so einer dezentralen Unklarheit entsteht. Van Linder eliminiert das durch radikale Zentralisierung der Wahrheit. Wenn du das Google Doc änderst, ändert sich in Millisekunden das Verhalten des gesamten KI-Schwarms beim nächsten Start. Du musst nicht 20 verschiedene Microservices updaten. Das ist eine extrem agile Form der Governance.
Okay, in der Theorie klingt das nach einem eleganten Schachzug. Aber lass uns mal testen, ob dieses fragile Konstrukt in der rauen Wirklichkeit überhaupt überlebt. In den Entwickler-Logs gibt es da ja dieses fantastische Consulting-Szenario, dieses Projekt Euro Retail Group.
Oh ja, das ist ein großartiges Beispiel.
Die Firma hat ein ganz klassisches E-Commerce-Problem. Die wollen die Abbrüche im digitalen Warenkorb reduzieren. Und der Moment, in dem Flowers dann auf die echten Jira-Tickets und Projektdaten von diesem Team losgelassen wird, das liest sich ja wie ein Wirtschaftskrimi.
Da trifft die schonungslose Transparenz der Maschine auf die oft sehr unordentliche Realität menschlicher Projektarbeit.
Das kannst du laut sagen. Das System schlägt da massiv Alarm. Es analysiert die Daten und spuckt aus. Die Compliance beim sogenannten Discovery Gate liegt bei glatten 0%. Null. 9 Aufgabenkarten verstoßen gegen fundamentale Prozessregeln. Und es kommt noch dicker, eine kritische Aufgabe, die KR1, die genau diese Warenkorbabbrüche senken soll, wurde vom Team einfach mal auf erledigt gesetzt.
Einfach abgehakt.
Genau. Und die KI deckt auf, da wurden vorher niemals irgendwelche Annahmen getestet. Außerdem dümpelt ein Experiment von einem gewissen Marco Rossi seit 16 Tagen völlig ergebnislos vor sich hin. Das System zieht quasi den Vorhang zurück und zeigt, hey, hier wird blind geflogen und Ergebnisse werden im schlimmsten Fall einfach vorgetäuscht.
Und hier sehen wir den wahren Wert von so einer Schwarmintelligenz. Ein einzelner Chatbot hätte vielleicht gerade mal gesehen, dass da ein Ticket überfällig ist. Aber FlowOS nutzt verschiedene Kommunikationswege. Da haben wir zunächst die A-zu-A-Kommunikation, also Agent-to-Agent. Der Agent namens Scale Sentinel, der für das große Ganze zuständig ist, funkt den Flow Guardian an. Die gleichen ihre Daten ab und erkennen gemeinsam ein Muster, das viel tiefer liegt als nur ein paar verspätete Tickets.
Lass mich raten. Wenn der Scale Sentinel das große Ganze anschaut, dann guckt er nicht nur auf den Code oder die Tickets, oder? Der schaut sich auch die Struktur der Menschen dahinter an.
Exakt das tut er. Die KI-Agenten stellen fest, dass fast alle blockierten Prozesse, also auch die fehlgeschlagenen AB-Tests und diese stagnierenden Metriken bei der Kundenzufriedenheit, dass die alle an einem einzigen Knotenpunkt hängen bleiben. Und das ist das UX-Team, geleitet von einer Mitarbeiterin namens Lisa De Vries.
Wow, okay, das ist präzise.
Und der Schwarm findet sogar den eigentlichen Grund dafür in den HR-Daten. Ein einziger Senior-Designer in Lisas Team ist nämlich seit 4 Wochen krankgeschrieben. Der Schwarm identifiziert also kein technisches Versagen der Software, sondern ein massives Ressourcenproblem auf menschlicher Ebene, das gerade das gesamte Unternehmen ausbremst.
Das ist der Punkt, an dem mir bei der Lektüre wirklich ein leichter Schauer über den Rücken lief. Die KI weiß also ganz genau, Lisa De Vries Team versagt gerade, weil jemand krank ist, und das gefährdet die Unternehmensziele. Wenn die KI nun ein hypereffizientes Betriebssystem ist, was ist dann ihr nächster Schritt? Greift die da ein und teilt Budget neu zu, bucht die Freelancer? Oder schlimmer, schickt die eine automatisierte Abmahnung an Lisa, weil die KPIs nicht stimmen? Für einen Computer wäre das doch eigentlich die logischste Lösung.
Und genau das wäre die Dystopie, vor der sich alle fürchten. Aber hier greift jetzt von Linders wichtigste philosophische Regel, Human before the loop. Wir erinnern uns an den Rauchmelder, der schlägt Alarm, aber der löscht das Feuer nicht selbst. Wenn die Agenten das Problem identifiziert haben, wechseln sie von A zu A zu A zu H, also Agent to Human. Die KI eskaliert das. Sie schickt eine extrem detaillierte Auswertung an den menschlichen Manager und sagt im Grunde, hier brennt es, hier sind die Live-Daten, das ist der Flaschenhals, du musst jetzt handeln.
Sie bereitet quasi das Schlachtfeld vor, aber drückt nicht selbst den Abzug.
Sehr martialisch ausgedrückt, aber ja, im Kern stimmt das. Die KI löst keine menschlichen Probleme. Denn die Lösung für Lisas Team erfordert ja Empathie, Nuancen und echte Führungsqualitäten. Dieser nächste Schritt ist strikt H2H, Human to Human. Die Quellen nennen das den Cockpit-Visit. Der Manager muss seinen Schreibtisch verlassen, zu Lisa gehen, sich vielleicht anhören, dass ihr Team völlig überarbeitet ist und dann eine gemeinsame Lösung finden. Die Maschine liefert die Fakten, absolut kristallklar und ohne emotionale Verzerrung, aber der Mensch trifft die Entscheidung.
Das beruhigt mich enorm, muss ich sagen. Die Maschine deckt die unangenehmen Wahrheiten auf, die in Meetings sonst gerne mal unter den Teppich gekehrt werden, bleibt aber Berater und wird nicht zum Diktator. Aber mal ehrlich, wenn FlowOS so unfassbar präzise ist, Engpässe erkennt, die menschliche Kontrolle wahrt und durch dieses Google Doc auch noch agil ist, warum ist das nicht längst der absolute Standard in jedem Unternehmen, speziell hier in Europa?
Tja, das bringt uns zu einer Szene in den Quellen, die auf den ersten Blick echt fast wie ein Witz wirkt. Rob von Linda chattet da mit seiner Entwickler-KI und bittet sie, eine Integration für ZEP zu schreiben. Die amerikanische KI geht sofort davon aus, dass er ZEP AI meint. Das ist eine extrem moderne amerikanische Speicherplattform für KI-Agenten.
Mhm. Und was meinte er wirklich?
Er meinte etwas völlig anderes. Er meinte ZEP.de.
Ach, das grundsolide deutsche Zeiterfassungssystem. Ich musste an der Stelle im Text so lachen, die KI will das nächste Level der künstlichen Kognition bauen und der Entwickler will einfach nur brav seine Arbeitsstunden eintragen.
Es ist ein wunderbares Missverständnis, aber es ist eben extrem symptomatisch für ein echtes Problem. Wir sehen hier den fundamentalen Unterschied in der Technologiekultur. In Europa haben wir diese sehr ausgeprägte Regulations-First-Mentalität. Die Quellen analysieren das sehr treffend. In den USA wird erst gebaut, skaliert und später geschaut, wie man das reguliert. Bei uns in Europa haben wir die DSGVO, den AI Act, die NIS-2-Richtlinie. Das ist alles wichtig für den Datenschutz, führt aber in der Praxis oft zu einer lähmenden Risikoaversion.
Und wie sieht diese Risikoaversion dann in der Praxis aus? Wenn jetzt so ein mittelständisches Unternehmen bei uns sagt, hey, wir wollen KI nutzen, was passiert dann?
Laut den Quellen dauert es in einem durchschnittlichen europäischen Mittelstandsunternehmen 6 bis 18 Monate, um auch nur eine einzige API-Schnittstelle sicherheitstechnisch freizugeben. Die IT-Abteilungen haben panische Angst. Worauf greift dieses Modell zu? Fließen unsere Kundendaten ins Ausland? Die typische Reaktion ist dann, wir bauen uns lieber eine eigene, kleine, isolierte Lösung.
Und das Ergebnis?
2 Jahre später ist immer noch nichts im produktiven Einsatz, während die globale Konkurrenz längst 3 Iterationen weiter ist. Die Innovation erstarrt einfach in der Planungsphase.
Da passt dieses Zitat von Peter Drucker perfekt, das in den Dokumenten auftaucht: Culture eats strategy for breakfast. Du kannst dir die tollsten Ziele in den Geschäftsbericht schreiben. Wenn deine Kultur aus der puren Angst vor Compliance-Verstößen besteht, wirst du vom Markt einfach überrollt. So, was bedeutet diese ganze Analyse nun für dich, der uns gerade zuhört? Wie bringt man diese 2 Welten zusammen? Diese amerikanische Agilität und unser europäisches Sicherheitsbedürfnis?
FlowOS zeigt eigentlich genau den Ausweg aus diesem Dilemma. Das Problem der traditionellen IT ist doch, dass Governance meistens als Bremsklotz am Ende eines Projekts steht. Erst wird entwickelt, dann kommt der Security Audit und sagt nein. FlowOS dreht das komplett um. Es baut die Regulierung direkt in den Motor der KI ein. Diese 30 Sekunden asynchrone Denkzeit, von der wir am Anfang sprachen, dieses Ampelsystem, die kindlichen Rollenbilder, das alles ist Governance. Aber eben automatisierte systemische Governance.
Das heißt, ich muss Agilität und Kontrolle gar nicht mehr gegeneinander abwägen. Ich bekomme die 50 Millisekunden Reaktionszeit für den Nutzer, weil das System at the edge antwortet. Aber ich verliere nie die Kontrolle, weil die KI gezwungen ist, jeden Schritt mit ihrer Verfassung abzugleichen. Man muss nicht 18 Monate auf ein Zertifikat warten, wenn das System so gebaut ist, dass der Agent niemals aus seiner Rolle als Rauchmelder ausbrechen kann.
Ganz genau. Es ist der Beweis, dass Sicherheit und Innovation keine Gegensätze sein müssen. Es schafft Vertrauen durch Transparenz. Ein Manager kann auf einem Dashboard in Echtzeit verfolgen, welcher Agent gerade mit welcher Berechtigung in welcher Datenbank sucht und vor allem warum. Das ist das genaue Gegenteil von dieser unberechenbaren Blackbox, vor der sich Datenschützer so fürchten.
Okay, lass uns all diese Fäden mal zusammenziehen. Was nehmen wir aus diesem tiefen Eintauchen in die Konzepte mit? Erstens, die Zukunft der Arbeit mit KI ist nicht dieser eine allwissende Superbot im Chatfenster. Die Zukunft gehört orchestrierten Schwärmen von Spezialisten, die tief in unsere Systeme integriert sind.
Und zweitens, paradoxerweise brauchen genau diese hochkomplexen Systeme die simpelsten Leitplanken. Je mächtiger die KI, desto klarer müssen ihre Grenzen sein. Genau wie bei dem 5-jährigen Genie. Rauchmelder, kein Feuerwehrmann.
Und drittens, ganz wichtig, Human before the loop. Die KI eskaliert Probleme gnadenlos, wie wir bei Lisa De Vries gesehen haben. Sie deckt die Wahrheit auf, aber sie übernimmt nicht die zwischenmenschliche Konfliktlösung. Die endgültige Entscheidung und das empathische Gespräch bleiben eine zutiefst menschliche Aufgabe.
Und das ist vielleicht die wertvollste Erkenntnis für Führungskräfte. Die Maschine nimmt uns das mühsame Überwachen von Prozessen ab. Sie findet die Engpässe. Aber sie entbindet uns halt niemals von der Verantwortung für unsere Mitarbeiter.
Bevor wir dich für heute entlassen, möchte ich dir noch einen Gedankenanstoß mit auf den Weg geben, der mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Denk nochmal an das Consulting-Szenario zurück. Wir haben gesehen, wie extrem präzise dieser KI-Schwarm Lisa De Vries als Flaschenhals identifiziert hat. Die KI wusste genau, hier stockt es, hier ist jemand krank. In diesem Projekt war das total hilfreich. Aber denk das Ganze mal konsequent 5 Jahre weiter. Wie lange wird es wohl dauern, bis Unternehmen diese Schwärme nicht mehr nur nutzen, um harmlose Projektziele zu überwachen?
Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Stell dir vor, diese Agenten werden als automatisierte HR-Systeme genutzt. Systeme, die jeden Klick, jede Codezeile und jede verpasste Deadline von dir messen. Systeme, die am Ende des Monats eigenständig über deine Beförderung oder vielleicht sogar über deine Entlassung entscheiden, basierend auf kalten Datenbankabfragen. Wo ziehen wir in Zukunft eigentlich die Grenze zwischen einer agilen Projektsteuerung und einer unbarmherzigen, lückenlosen Überwachung jedes einzelnen Mitarbeiters?
Das ist eine extrem berechtigte Frage. Und vor allem ist es eine Frage, deren Beantwortung wir unter gar keinen Umständen irgendeiner KI überlassen sollten. Die Antwort müssen wir als Gesellschaft selbst finden.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal deinem super klugen Praktikanten, egal ob menschlich oder künstlich, meine Aufgabe gibst. Danke, dass du bei dieser ausführlichen Analyse dabei warst. Wir hoffen, du konntest einige wertvolle Erkenntnisse mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.